Suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34. Ein knackiges Wort für das Jahr 2019. Nicht verschachtelt, sondern gerade heraus. Was Praktisches zum Mitnehmen für jeden Tag. Ein Wort mitten heraus aus Psalm 34, einem Lied von David. Nun, bevor David König wurde, durchlebte er eine sehr schwierige Zeit. Er war schon vom Propheten Samuel als König gesalbt, aber noch regierte Saul. David musste warten und Saul, der hatte eine Riesenwut auf David. Er versuchte mehrfach, ihn umzubringen. Er verfolgte ihn quer durchs ganze Land. David versteckte sich in der Wüste, verbarg sich in Höhlen, ständig auf der Flucht. Und aus dieser Zeit stammt dieser Psalm. Psalm 34 ist also nicht gemütlich neben dem Weihnachtsbaum im warmen Zimmer bei Plätzchenduft komponiert worden, sondern in echten Schwierigkeiten. Suche den Frieden und jage ihm nach. Das schreibt David als Gejagter. Psalm 34 ist ein toller Psalm, ein ganz wunderbarer Psalm, der zur Weisheitsliteratur des Alten Testaments gehört. Zur Weisheitsliteratur zählen zum Beispiel auch noch das Buch der Sprüche, Prediger, Hiob und eben ein paar Psalmen. Die Weisheitsliteratur fragt, wie kann ich meinen Lebensalltag in einer Weise gestalten, dass sowohl Gott als auch ich selbst Freude daran habe? Und die Weisheitsliteratur liefert Maßstäbe, um weise Entscheidungen zu treffen. Segen bedeutet hier, man genießt die Vorteile von richtigen Entscheidungen. Und dazu möchten die Weisheitstexte helfen. Es bedeutet nicht, dass man dadurch keine Schwierigkeiten hätte. Wir haben es eben im Lesungstext gehört, der Gerechte hat viel zu leiden, schreibt David im selben Psalm. Aber er sagt eben auch, ich bin im Leiden nicht alleine. Da ist jemand, der mich sogar befreien kann. Und deshalb diese Grundrichtung aus diesen Weisheitstexten, die besagt, alle Lebensweisheit beginnt damit, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Sprüche 1, Vers 7. Es lohnt sich einfach, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Mit Gott zu leben, das bedeutet Segen. Also in dem Bewusstsein zu leben, er ist da. Er ist für mich da. Auf ihn kann ich mich verlassen. Vor ihm möchte und muss ich auch mein Leben verantworten. Es lohnt sich, Respekt vor Gott zu haben und ihn zu lieben. Zurück zu David. David flüchtet sich, von Saul bedrängt, in das Gebiet der Philister, gegen die er selbst unter Saul erfolgreich gekämpft hatte. Das Ungünstige, David wird dort erkannt. Und man stellt ihn, den seit Jahren so gefährlichen Feind, vor den König der Philister. Davids Leben wäre verloren gewesen, wenn nicht sein verzweifelter Rettungsversuch gelungen wäre, die Rolle eines Verrückten zu spielen. Und der König der Philister sagt daraufhin, weg mit dem, verrückte Leute habe ich genug in meinem Land. Und David begibt sich wieder zurück nach Israel und versteckt sich dort in einer Höhle in der Wüste Juda. Das ist die Situation, in der Psalm 34 entstanden ist, wie wir hier lesen. Psalm 34, Vers 1, da heißt es, von David, aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. David hat hier also Befreiung aus Lebensgefahr erlebt, sowohl vor Saul als auch vor Abimelech geflohen. Und das ist der Grund für ihn, diesen Psalm zu schreiben. Immer noch auf der Flucht, aber irgendwie auch gerettet. Und alle, die dieses Lied hören, die werden zu Beginn vom Psalm 34 eingeladen, mit einzustimmen und gemeinsam Gott zu loben. Und David erzählt dann in diesem Psalm davon, dass er eben ganz konkret erfahren hat, wie Gott ihm geholfen, wie Gott ihn gerettet hatte. Und David erkennt darin ein allgemeines Prinzip. und sagt, Gott schenkt denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben, immer wieder Gutes, Hilfe, Schutz. Nicht, dass man dadurch keine Schwierigkeiten hätte. David erlebt sie ja gerade selbst am eigenen Leib. Aber er sagt eben, ich bin nicht allein. Gott geht mit. Es lohnt sich, diesen Psalm einmal komplett zu lesen. Führt aber heute Abend zu weit. Wir konzentrieren uns auf die Jahreslosung. Und die Jahreslosung, die steht drin in einem kleinen Abschnitt, der mit einer spannenden Frage beginnt. Und die haben wir eben im Lesungstext gehört. Da heißt es, wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Das ist doch eine prima Frage am Silvesterabend mit dem Blick auf das neue Jahr. Da heißt es dann eigentlich, wer von euch will im Jahr 2019 Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein Jahr 2019, in dem es ihm gut geht? Nicht, dass wir dafür alles in der Hand hätten. Das meint David nicht. Es ist hier ein Weisheitstext, der uns aber rät, eine gute und weise Richtung einzuschlagen, um den Segen dieser Entscheidung dann genießen zu können. Und das finde ich spannend, diesen Vers hier zu lesen. Das heißt doch, es geht in der Bibel nicht nur darum, dass wir Leben finden, nämlich ewiges Leben bei Gott, sondern es geht auch darum, dass wir Freude am Leben haben. Und dafür gibt es drei Dinge, die du tun kannst, um das zu fördern. Also wenn das dein Wunsch ist, mit Lebensfreude zu leben, dann sagt David, habe ich hier drei Dinge. Dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern. Und tu Gutes. Setz dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Und das ist unsere Jahreslosung, das letzte nach der neuen Genfer Übersetzung. Also wenn das dein Wunsch ist, mit Lebensfreude zu leben, dann hier sagt David folgendes Rezept, das sich bewährt hat. Erstens, erlaube deinem Mund keine boshaften und betrügerischen Worte. Denn das sind Worte, die andere kaputt machen. Aber wenn wir an den Rahmen hier denken, dann tue ich mir letztlich selbst damit nichts Gutes. Wenn du dir also was Gutes tun willst, dann lass das. Denn es macht auch dich selbst kaputt. Das ist der erste Tipp, den David gibt. Hat noch einen zweiten. Halte dich vom Bösen fern und tu das Gute. Hier kommen wir also vom Wort zur Tat, zum Tun. Und es scheint hier gar nicht nur um die ethische Kategorie richtig, falsch, gut und böse zu gehen, sondern man könnte hier nämlich auch übersetzen, tu die gute Sache. Es geht also um das ganz Konkrete. Der Hebräer bleibt nicht bei Allgemeinplätzen stehen, sondern geht zur ganz konkreten Situation. Tu das, was für den anderen zum Benefit ausschlägt, also zum Nutzen. Was eine Wohltat für ihn ist, was für den anderen von Vorteil ist. Tu das, was ihn fröhlich macht. Bewirke das Gute für den anderen. Letztlich tust du dir damit selbst etwas Gutes. Finde ich eine spannende Sicht. Das heißt, es genügt nicht einfach, sich vom Bösen fernzuhalten und sonst neutral zu bleiben, sondern es gilt, das Gute aktiv zu tun, in den ganz konkreten Situationen des Alltags. Das ist der zweite Tipp. Jetzt Nummer drei. Hier ist unsere Jahreslosung eingeordnet. Suche den Frieden und jage ihm nach. Eingeordnet also in die Frage, wie kann ich ein Leben mit Lebensfreude führen? Das ist der Rahmen. Das heißt, mit Blick auf 2019, willst du dir etwas Gutes tun, dann suche den Frieden und jage ihm nach. Da müssen wir noch mal tiefer schürfen. Frieden, was ist das eigentlich? Nun, eine Sache ist ganz sicher. Frieden bedeutet mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden bedeutet eben nicht nur, dass die Waffen ruhen. Im Hebräischen heißt Frieden Shalom. Und Shalom beschreibt den Zustand, wo etwas ganz ist, also komplett oder heil. Ein Beispiel. Als Jasmin und ich noch im Westerwald wohnten, wollten wir eines Tages einmal zum Herbstmissionsfest von UMF nach Flensung fahren. Genau. Die Betonung liegt auf wollten. Denn irgendwann im Westerwald machte unser Auto schlapp. Es fuhr immer langsamer, wir mussten rechts ran und dann ging gar nichts mehr. Abschleppen war die Devise. Der freundliche Automechaniker suchte eine ganze Woche lang nach dem Problem und fand es schließlich in der Elektronik des kleinen Renault Clio. Irgendwo im Kabelbaum ein Kabelbruch. Von außen sah alles fein aus. Die Reifen waren aufgepumpt, im Motor fehlte auch kein Teil. Vielleicht war es etwas ölig, aber das war eigentlich nicht das Problem. Nur das Kabel, die Verbindung, die stimmte nicht mehr. Und damit war die ganze Sache nicht heil und nicht komplett. Nicht in einwandfreiem Zustand, es funktionierte nicht mehr. Sozusagen, es war kein Shalom da. Frieden beschreibt einen Zustand, wo nicht nur äußerlich der Lack glänzt, sondern auch unter der Motorhaube und in der Verkabelung der Beziehung die Dinge gesund sind. Ein Zustand, wo man zufrieden sein kann. Es geht da gar nicht um Perfektion, sondern um Gesundheit, Ruhe, Frieden, Zufriedenheit. Wo man von Herzen sagen kann, es ist gut. Nicht nur, wir lassen uns gegenseitig stehen und sprechen halt nicht mehr miteinander, sondern Frieden hat auch was mit Herzlichkeit zu tun. Und so ein Zustand in den Beziehungen, in denen wir leben, so ein Zustand, sagt unsere Jahreslosung, sollen wir suchen oder anstreben, darauf hinarbeiten. Es soll unser Ziel sein. Wir sollen diesem Frieden, wie es hier heißt, nachjagen. So wie man vielleicht einem Rebhuhn in den Bergen nachjagt oder einem besonders edlen Stück Wild im Wald. Die Jagd, da bin ich kein Fachmann. Aber wir können ja mal einen fragen. Gerhard, dürfte ich dich bitten, nach vorn zu kommen? Also Gerhard, ich nehme ein bisschen Abstand, weil ich nicht so besonders gesund bin. Du bist also hobbymäßig Jäger. Wer oder was wird denn von deiner Flinte getroffen?
Grundsätzlich heißt das alles, was der Jagdschein hergibt. Es gibt dann verschiedene Jagdzeiten für verschiedenes Wild. Die Winterzeit ist die Herbst- und Winterzeit ist die Hauptjagdzeit.
Und welche Tiere muss ich mir da vorstellen bei dir?
Meistens die nachts unterwegs sind, das sind die Schweine.
Dann bleiben wir doch mal bei den Wildschweinen. Wenn du jetzt ein Wildschwein jagen willst, betrittst du den Waldweg und die kommen dir schon entgegengelaufen? Oder wie musst du vorgehen? Also wann stehst du auf oder welche Wege musst du gehen? Welchen Einsatz musst du bringen, dass du ein Wildschwein mit nach Hause bringen kannst?
Die Erfolgsquote liegt bei ungefähr zwischen 40 und 60 Stunden pro Schwein an Sitzen, laut Statistik. Und was man selber tun kann, ist sich, sage ich jetzt einfach mal, dementsprechend anziehen. Was das Wichtigste ist für mich, sage ich jetzt einfach, das ist ein gutes Schuhwerk, weil man doch einige Kilometer da zurücklegt, um etwas zu erjagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Schweine kommen einem garantiert nicht vor die Flinte gelaufen, die laufen eher vor einem weg und die merken schon eher, dass jemand da ist, als man selber weiß, dass es welche da sind in der Nähe.
Alles klar, ich denke, das gibt uns einen guten Einblick in das, was es bedeutet, zu jagen. Ich danke dir sehr, Gerhard. Also, wir halten mal fest, so ein edles Stück Wild oder Wildschwein, das klingelt nicht an der Haustür. Da muss ich mich auf die Socken machen, um es zu finden. Mit geübtem Blick, mit gutem Instinkt. Gestern, als wir am Telefon sprachen, da sagtest du auch noch, man muss sich den am besten gegen den Wind nähern, sonst wittern die einen schon. Das heißt, ich muss eine Menge im Blick haben, die richtige Richtung wählen. Und vielleicht ist das mit dem Frieden ganz genauso. Der Frieden klingelt auch nicht an der Haustür. Dem Frieden nachzujagen bedeutet, ihn echt im Fokus zu haben, ihn mit ganzem Herzen zu suchen, eventuell lange Wege zu gehen, einen langen Atem zu haben, 40 bis 60 Stunden, das ist schon ein ordentliches Stück. Dem Frieden nachzujagen, ihn also nicht nur nicht zu stören, sondern ihn aktiv zu suchen, das merken wir, das macht Arbeit. Aber wir erinnern uns an den Rahmen, in dem steht, der Vers, dieser Einsatz lohnt sich, denn damit tue ich mir selbst etwas Gutes. Und Frieden, das kann ich in zwei Richtungen denken. Einmal nach oben, Frieden mit Gott und auch zu meinem Nächsten. Frieden mit meinem Nächsten. Und lasst uns diese beiden Felder noch kurz gemeinsam anschauen. Das erste also, Frieden in der Beziehung zu Gott. Dem Frieden nachjagen ganz konkret. Nun, die Beziehung zu Gott, die wird hergestellt durch Jesus Christus, durch sein Opfer am Kreuz, wenn ich es für mich in Anspruch nehme. Er ist unser Friede, haben wir in der Adventszeit gehört. Wenn ich durch Jesus grundsätzlich mit Gott verbunden bin, wie ist es aber dann? Wie sieht hier Shalom, also wie sieht hier Ganzsein aus in dieser Beziehung zu Gott, wenn sie durch Jesus Christus erst einmal hergestellt ist? Dazu ein musikalisches Beispiel. Ich habe hier schon mal was eingeblendet. Und zwar ein Beispiel von Martin Schleske. Das Buch wollte ich eigentlich mitbringen aus dem Buch Der Klang. Das ist ein tolles Buch, ich habe es leider zu Hause liegen lassen. Martin Schleske gehört zu den Großen des Geigenbaus. Und er baut sie nicht nur, sondern er repariert sie auch. Und große Musiker kommen zu ihm. Eines Tages, so schreibt er, kommt ein Cellospieler zu ihm. Er ist Solo-Cellist eines großen deutschen Opernorchesters. Er spielt das Cello mit ungewöhnlich singendem und sinnlichen Ton. So, dieser Cellist steht also vor der Tür, klingelt und schleppt sich dann langsam die Treppen in den vierten Stock hinauf in die Geigenbauwerkstatt von Martin Schleske. Der Cellist lässt sich auf einem Werkstattstuhl nieder und wirkt erschöpft. Doch schon recht bald wird deutlich, sein erschöpfter Zustand hängt weniger mit den Treppen zum vierten Stock zusammen, als vielmehr mit dem Zustand seines Instruments. Er sagt, ich muss in wenigen Tagen ein wichtiges Solo spielen, aber die A-Seite des Cellos ist völlig zu. Ich komme nicht mehr rein in den Ton. Der Klang bleibt matt. Ich kenne mein Cello und ich habe doch schon ganz andere Zeiten mit ihm erlebt. Früher, da ist der Ton immer aufgeblüht, mühelos und strahlend, selbst in den höchsten Lagen. Aber so kann ich das Solo nicht spielen. Er hat alles mit dem Cello versucht und war nun regelrecht erschüttert. Und Martin Schleske, der Geigenbaumeister, erzählt. Die Art, wie er mir sein Leid klagte und immer wieder Passagen vorspielte, da kam er mir wie ein behinderter Mensch vor. Man muss das wirklich wissen und erleben. Das Instrument solch eines Musikers ist wie ein Teil seines eigenen Körpers. Wie dieser Mann den veränderten Klang seines Cellos beschrieb, hätte er ebenso sagen können, dass sein rechter Arm erlahmt sei oder seine Finger schmerzten. Es ist das Gleiche. Das Instrument solch eines Musikers ist wie angewachsen. Es ist Teil seines Ichs, denn er drückt damit all das aus, was in ihm lebt. Es ist seine Stimme. Und er erzählt weiter, als ich diesen Cellisten in seiner Not da sitzen und sein Cello spielen sah, als ich spürte, wie er an seinem Instrument litt, war das für mich ein erschütternder Moment. Und dann fügt er an, Gott sprach mir in diesem Augenblick, in dem Leiden des Musikers, ein Wesenszug seiner selbst ins Herz. Mit anderen Worten, In der Beziehung des Cellisten zu seinem Cello hatte Martin Schleske in diesem Moment einen Vergleich entdeckt für das Verhältnis von Gott zu uns. Sagt Jesus nicht, dass wir Teil seines Leibes sind? Er der Kopf und wir die Glieder. Wie beim Cellospieler, wo das Cello quasi eins mit ihm ist. Und sind nicht auch wir, die Gemeinde und auch die Einzelnen, das Instrument, mit dem Gott in der Welt sein Wesen bekannt machen und seine Botschaft hörbar machen möchte? Dass wir sie in Wort und Tat wie eine Melodie in die Welt hineintragen. Das, was ihm auf dem Herzen liegt, durch uns. Nicht wir müssen uns es ausdenken, sondern nur wie das Cello die Anregungen des Musikers aufnehmen, der die Saiten mit dem Bogen oder wie hier mit dem Finger behutsam in Schwingung bringt. Und diese Berührung durch Gott mit dem Resonanzboden unseres Herzens in Klang verwandeln. Einfach ein Instrument sein in seiner Hand, durch das er handeln und seine Melodie hörbar machen möchte. Das können nicht wir machen, das macht er. Und so ein Musiker, der sehnt sich nach dem freien und offenen Klang. Man will als Musiker nicht gegen das Stumpfe, Bedeckte und Träge anarbeiten, wo sich nichts tut, wie sehr man es auch versucht. Und ist es mit uns vielleicht manchmal wie bei dem Cellisten und dem Cello, dass Gott auch zu uns sagt, warum finde ich nicht mehr in deinen Ton rein? Wo sind die Zeiten, die wir schon hatten? Du warst einmal offen, nun aber ist deine Seele matt. Warum diese Verschlossenheit und dieser Widerstand? Soweit Martin Schleske. Mich persönlich hat dieses Gleichnis vom Cello sehr angesprochen. Ich mag solche Bilder aus dem Leben für meine Beziehung zu Gott. Suche den Frieden, ist die Jahreslosung. Das heißt, in meiner Beziehung zu Gott, suche die Beziehung zum himmlischen Vater, die ganz ist und heil. Nun, das ist sie durch Jesus Christus, die dann aber auch nicht matt und stumpf, bedeckt und träge ist, sondern offen und frei. Und das hat was mit meinem Herzen zu tun. Suche den Frieden und jage ihm nach. Verfolge dieses Ziel, wenn du dich dafür entscheidest und sagst, Gott, ich möchte eine Saite an deinem Cello sein, gegen die du nicht ankämpfen musst, sondern die offen ist für deine Anregung. Deine Anregung durch den Geigenbogen oder Finger, der die Saiten gefühlvoll in Bewegung bringt. Von dir bewegt möchte ich in Bewegung kommen, in Schwingung, sodass Klang entsteht. Dein Klang, deine Melodie in 2019. Hier bin ich, offen für dich. Suche den Frieden und jage ihm nach. Hier ist von diesem Shalom, von diesem Offenen, wo etwas wieder ganz ist, etwas zu spüren. Die zweite Richtung. Es war also, suche den Frieden und jage ihm nach in der Beziehung zu Gott, aber das zweite ist die Beziehung zum Nächsten. Frieden suchen, das gilt auch hier. Was aber heißt das konkret, den Frieden suchen? Sind wir aufgerufen, ein Duckmäuschen zu sein? Eben um des lieben Friedens willen, bloß jeden Streit vermeiden und jeden Konflikt so schnell wie möglich deckeln? Wir haben uns als Älteste in dieser Woche getroffen und unter anderem auch über die Jahreslosung gesprochen und nachgedacht und gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Wie ist das denn jetzt hier konkret gemeint? Am besten, wir schauen auf ein gutes Vorbild. Jesus, wie hat er das konkret gelebt? Nun, an Jesus sehen wir, er ist Konflikten nicht aus dem Weg gegangen. Er konnte konfrontieren, die Pharisäer zum Beispiel. Hier gab es ordentliche Auseinandersetzungen. Oder nehmen wir die Tempelreinigung. Jesus treibt die Händler und die Verkäufer ziemlich wild aus dem Tempelvorhof, der für die Nation da war. Also ein Duckmäuschen sieht anders aus. Frieden stiften heißt also schon mal nicht, Konflikte vermeiden. Warum ging Jesus diese Konflikte ein? Antwort: Weil er dem Frieden nachjagte. Frieden heißt doch, dass Dinge heil und gesund und ganz sind. Die Pharisäer aber sahen vor allem ihre eigenen Regeln, anstatt die Beziehung zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Da war das Herz zu. Die Händler und Verkäufer sahen ihren Profit und machten es den Heiden unmöglich, auch nur im Entferntesten auf dem Tempelvorhof ins Gebet zu gehen. Und damit die Pharisäer nicht halbherzig mit ihrem Nächsten umgehen und damit die Heiden im Tempel nicht nur mit halber Aufmerksamkeit in Gottes Nähe kommen können, geht Jesus diese Konflikte ein, bewusst, mit dem einen Ziel, dass Menschen zu ihrer eigentlichen Berufung finden, nämlich mit ganzem Herzen bei Gott und den Menschen zu sein, dass Shalom entsteht. Er gibt sich nicht mit halbgaren Lösungen zufrieden. Das ist Arbeit, das ist anstrengend, wie beim Jagen eben. Es erfordert vollen Einsatz und den geht Jesus. Konflikte also um jeden Preis? Auch das nicht. Jesus weiß, was wann dran ist. Und das erstaunt mich immer wieder. Er ist absolut weise. Da geht Jesus mal mit seinen Jüngern durch Samaria und sie suchen in einem Dorf eine Unterkunft für die Nacht. Die Menschen wollen sie aber nicht aufnehmen. Jakobus und Johannes haben eine tolle Idee. Sie sagen: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Jesus weist sie scharf zurecht. Nein, Ausrufezeichen. Wir übernachten einfach woanders, in einem anderen Dorf. Lukas 9. Jesus hatte Weisheit, was in der entsprechenden Situation dran war, um dem Frieden nachzujagen. Wann es an der Zeit war, einen Konflikt einzugehen und wann einfach in der Stille eine andere Lösung zu finden. Er hatte die Weisheit, die ich brauche, die mir oft fehlt. Jakobus 1, Vers 5: Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt gern. Diese Weisheit möchte ich mir schenken lassen fürs neue Jahr in den Beziehungen zu meinem Nächsten und möchte mich an eines erinnern: Das Ziel von Konflikten, das Ziel von Streit sollte immer der Friede sein. Es ist wichtig, dass der eine sagt, das ist mir wichtig, und dass der andere auch nicht einfach ein Duckmäuschen ist, sondern sagt, und das ist mir wichtig. Und dass wir dann gemeinsam schauen, wie kommen wir hier zusammen, wie finden wir einen Weg, um beide, trotz unterschiedlicher Ansichten, mit offenem und ganzem Herzen leben und da sein zu können. Lebt mit allen in Frieden, so viel an euch liegt, heißt es. Zum Frieden gehören immer zwei. Aber wo zwei sich aufmachen und dieses Ziel sich als Ziel stecken, da ist viel gewonnen. Im Miteinander allgemein und auch in der Ehe. Mag sein, dass der Lack schön aussieht und der Motorraum komplett, aber dass es bei einem kleinen Kabel einen Bruch gibt. Wenn du das fühlst, dann mache ich dir Mut, das Gespräch zu suchen mit deinem Ehepartner. Und wo ihr gemeinsam dieses Ziel setzt, das anzugehen, da lohnt es sich, da tut ihr euch gegenseitig und euch selbst etwas Gutes. Das kann alles Mögliche sein, die Art und Weise, wie man miteinander spricht oder wie man mit Zeit oder Geld umgeht, wie man zu Entscheidungen kommt miteinander oder wie man mit Sexualität umgeht. Vielleicht ist es in einem dieser Bereiche gut, im neuen Jahr einen Fokus drauf zu legen. Vielleicht einfach mal das Gespräch zu suchen beim Spaziergang oder ein gutes Buch zur Hand zu nehmen. Zum Thema Sexualität kann ich aus christlicher Sicht das zweite Buch empfehlen, das ich auch zu Hause liegen gelassen habe, leider. Spitzennächte heißt das, von Kevin Lehmann. Jasmin und ich haben das echt mit Gewinn gelesen. Bei der Ehe wird das Prinzip der Jahreslosung am deutlichsten. Wo ich meinem Ehepartner etwas Gutes tue und dem Ganzsein, dem Heilsein der Beziehung nachjage, da tue ich letztlich mir selbst etwas Gutes. Und deshalb, Wer von euch will im Jahr 2019 Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein Jahr 2019, in dem es ihm gut geht? Wir haben dafür längst nicht alles in der Hand. Aber wir können drei Richtungen einschlagen. Und eine davon ist diese Jahreslosung. Wenn das dein Wunsch ist, suche den Frieden und jage ihm nach. Gott segne dich und helfe dir dabei. Amen.
Gott der Zeit und der Ewigkeit, an der Schwelle zum neuen Jahr bitten wir dich um deinen Segen. Segne uns, erfülle du uns mit Glauben, damit wir in Treue zu dir und uns selber unseren Weg durch diese Zeit gehen. Segne uns, erfülle du uns mit Hoffnung, damit wir mit Zuversicht Schritte wagen auf unsere Mitmenschen und die gemeinsame Zukunft. Segne uns, erfülle du uns mit Liebe, damit wir die Güte im Herzen tragen und mit Wohlwollen das Leben mit den anderen teilen. Amen.